jetzt sind wir schon so lange mit Jesus unterwegs. Und wir haben schon so viel zusammen erlebt. Ich meine, es fing mit unserer allerersten Begegnung an. Da kamen wir nach einer wirklich langen und erfolglosen Nacht nach dem Fischen nach Hause. Und dann kam Jesus und hat uns gebeten, mit dem Boot ein bisschen vom Land wegzufahren, damit noch mehr Leute seine Worte hören können. Und das haben wir auch gemacht und danach hat er uns den Auftrag gegeben, rauszufahren, um zu fischen. Mitten am Tag, aber irgendwie dachte ich mir, na komm, das probieren wir einfach mal aus. Und der absolute Wahnsinn ist passiert, wir haben so viel gefangen, dass die Netze gerissen sind und zwei Boote komplett voll waren. Danach habe ich erstmal gedacht, Jesus, du musst weg von mir. Mit so einem Mann, der so unperfekt ist wie ich, kannst du nicht zusammen sein. Und ehrlicherweise hat mir diese Geschichte auch einfach Angst gemacht. Aber Jesus hat gesagt, komm mit mir, du sollst jetzt Menschenfischer werden. Und so habe ich das gemacht. Ich bin mitgegangen, ich bin losgezogen und hätte mir nie erträumen lassen, was da alles passieren kann. Einmal hat Jesus einen Sturm gestellt, hat einfach gesagt, Meer und Wind, schweige, und es hat geschwiegen. Und einmal, da sind so viele Menschen wie durch ein Wunder satt geworden, obwohl wir fast nichts zu essen hatten. Und wie viele Menschen er von körperlichen und seelischen Schmerzen geheilt hat, das ist so unglaublich. Ich glaube wirklich, dieser Jesus, das ist der Retter. Der Sohn Gottes, der wird unser Leben und das Leben unseres Volkes nochmal komplett auf den Kopf stellen. Und bisher habe ich immer geglaubt, dass ich Teil davon sein werde. Aber vorhin, da hat Jesus was Komisches zu mir gesagt. Er hat gesagt, ich habe für dich gebetet, damit du deinen Glauben nicht verlierst. Und wenn du wieder umgekehrt bist, dann stärke den Glauben deiner Brüder. Ich meine, warum sagt er sowas? Warum sollte ich, gerade ich, Petrus abfallen? Ich würde mit Jesus ins Gefängnis gehen. Ich würde ihm bis in den Tod folgen, da bin ich mir sicher. Und das habe ich ihm auch gesagt. Und darauf hat er einfach geantwortet, dass ich ihn heute Nacht noch verleugnen werde. Das wird niemals passieren. Ich bleibe bei Jesus, ganz egal, was kommt. Naja, wie auch immer, Jesus will jetzt zum Garten Gethsemane gehen, um dort noch einmal zu beten. Und da werde ich mitgehen. Wir sind mitten in der Passionszeit. Ostern kann man von uns am Sonntag schon fast sehen. Und doch passiert bis dahin noch richtig viel, wenn wir in die Bibel schauen. Im Kirchen- und auch im Gemeindejahr setzen wir uns in dieser Zeit ganz bewusst mit den Ereignissen rund um die Kreuzigung und Auferstehung von Jesus Christus auseinander. Und da spielen auch gerade die Bibeltexte in den Evangelien eine ganz große Rolle. Und damit kommen aber bestimmte Texte und Themen schon auch immer wieder mal vor. Und so kann es passieren, dass man an dem einen oder anderen Sonntag vielleicht denkt, ach ja, der Text ist heute dran. Cool, aber kenne ich irgendwie auch schon ziemlich gut. Ich habe daher heute mit euch ein Experiment vor. Und zwar will ich versuchen, in einige Bibelabschnitte aus der Passionsgeschichte noch einmal tiefer und anders einzutauchen. Und zwar will ich versuchen, Petrus für 3 Sequenzen meine Stimme zu leihen. Eine haben wir schon gehört, es folgen also noch 2. Jetzt ließ sich aber die Frage stellen, aber Isa, woher willst du denn wissen, was Petrus in diesen Situationen so alles gedacht hat? Darüber erzählen die Bibeltexte doch gar nicht so viel. Und das ist auch vollkommen richtig. Ich will heute mit diesen Texten nicht sagen, nur so konnten Petrus Gedanken sein und auf keinen Fall anders. Vielmehr will ich durch das, was bei mir ganz persönlich durch diese Texte angeklungen ist, einen Raum eröffnen. Ein Raum, in dem du heute vielleicht nochmal Neues entdecken kannst, aber wo vielleicht auch selbst die eigene Neugier und die Freude an den Texten und an unseren eigenen Entdeckungen angefixt wird. Zum Ablauf stehe ich hier, spreche ich für mich, Isa, stehe ich hier, spreche ich für Petrus. Und vielleicht fällt einigen von euch auf, dass ich mich heute ein bisschen anders anhöre als sonst. Wir wissen ja alle, ich rede relativ viel und sehr schnell. Und deshalb wollte meine Stimme dieses Wochenende gerne Überstunden abbauen. Mit viel Salbeitee und Salbeibonbons konnte ich sie aber überreden, dass sie jetzt für die Predigt noch da ist und dass sie danach in Urlaub gehen darf. Genau, falls ich mich also mal räuspern muss oder was trinken muss, dann wisst ihr warum. Im Hintergrund wird auch immer angezeigt werden, wo wir uns gerade auch im Lukas-Evangelium befinden, das, wenn ihr möchtet, ihr auch nachschauen könnt. Nach diesen einleitenden Worten lasst uns nun einen kurzen Blick darauf werfen, was wir schon gehört haben. Bisher wurde vorgestellt, wie Petrus und Jesus sich getroffen haben und was sie seither gemeinsam erlebt haben. Wir haben aber auch gehört, Jesus hat Petrus bereits angekündigt, dass er ihn verleugnen wird. Und das ist direkt nach dem letzten gemeinsamen Abendmahl passiert und vor der Gebetszeit im Garten Gethsemane. Schauen wir uns jetzt an, was Petrus gedacht haben könnte, als Jesus dann genau dort im Garten Gethsemane festgenommen wurde. Es ist gerade wirklich passiert. Jesus wurde festgenommen. Und es ging alles auf einmal so schnell. Ich meine, am Anfang, da schien alles irgendwie noch normal zu sein. Jesus hat uns gebeten, mit ihm zum Beten zu gehen. Er sagte, er wollte noch mal eine Weile für sich sein und hat sich da ein Stück von uns getrennt. Er sagt aber auch, bitte betet aber auch weiter für euch, damit ihr nicht in Versuchung fallt. Und dann ist er weitergegangen. Und ich weiß nicht, irgendwie hat sich bei uns da so eine gedrückte Stimmung verbreitet. Jesus hat die letzten Wochen so viel über irgendein Leiden gesprochen und man merkt, die Anspannung der Stadt gegenüber Jesus und auch gegenüber uns, die ist immer krasser geworden. Man hatte das Gefühl, da schwelt irgendwas und irgendwas passiert bald. Und diese ganze Anspannung, die hat uns irgendwie auch müde gemacht und irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie sind wir dann auch eingeschlafen. Jesus hat uns dann wieder wach gemacht und gefragt, wie wir denn einschlafen konnten. Und noch während er geredet hat, da kamen da plötzlich so viele Männer, die Jesus festnehmen wollten. Und erst wollten wir noch kämpfen, aber Jesus hat Nein gesagt und er hat sich dann festnehmen lassen. Und dann sind irgendwie alle Sicherungen durchgebrannt und wir haben zugesehen, dass wir einfach alle wegkommen. Und ich weiß, ich habe vorher noch gesagt, ich werde mit Jesus ins Gefängnis gehen, aber in dem Moment, als es dann wirklich soweit war, da war auf einmal alles anders. Auf einmal alles surreal. Aber was soll ich jetzt machen? Ich weiß nicht, wohin mit meinen Gedanken. Ich kann mich auf keinen Fall jetzt irgendwo verstecken. Ich muss wissen, wie es weitergeht. Ich gehe da jetzt einfach hinterher. Und auf einmal war es wirklich passiert. Jesus wurde festgenommen. Der Worst Case, also der schlimmste erdenkliche Fall, der ist tatsächlich eingetreten. Nachdem alle wenige Stunden zuvor noch gemeinsam Abendmahl gefeiert hatten und sich vermutlich über ganz Alltägliches unterhalten haben, steht die Welt nun plötzlich still. Zuerst sind alle, wie wir gehört haben, noch entschlossen, Jesus zu verteidigen. So lesen wir in Lukas 22, Vers 49. Als die bei Jesus waren, begriffen, in welcher Absicht die Männer gekommen waren, fragten sie, Herr, sollen wir zum Schwert greifen? Als Jesus dann aber verneint, lässt sich mit ihm gemeinsam niemand festnehmen. Auch Petrus nicht. Und da könnte man jetzt natürlich sagen, was sind das denn für feige Verlierer? Erst vorher noch groß tönen, dass man Jesus ja nie verlassen würde. Und dann, wenn es ernst wird, machen sich alle, aber wirklich alle aus dem Staub. Ich merke an dieser Stelle, irgendwie kommen mir die Jünger hier näher. Weil ich den Eindruck gewinne, Jesus hat sich für seine engste Gruppe Menschen ausgesucht, die nicht perfekt sind und die auch nicht in allem fertig sind. Nein, es sind Menschen, die manchmal mutig, so lesen wir es oft im Evangelium, manchmal auch übermütig, auch das lesen wir oft in den Evangelien, sind, aber die eben auch manchmal richtig Angst und Panik hatten. Damit Jesus sich also mit Menschen auf den Weg macht, braucht es keinen lupenreinen Lebenslauf, sondern vor allem die Neugier und das Vertrauen, dass ich dieses Abenteuer nachfolge, dass man dem Vertrauen schenkt, dass man sich diesem Abenteuer stellen will. Und in den späteren Kapiteln erfahren wir dann auch, dieses Abenteuer, das ist noch lange nicht vorbei. Jesus hat mit seinen Menschen noch richtig viel vor. Doch bevor es zu dieser großen Hoffnung kommt, wartet noch viel Leid auf die Jünger und vor allem auch auf Jesus. Lass uns daher noch ein letztes Mal diesem Mann zuhören, der auch von dem positiven Ausgang der Geschichte zu diesem Zeitpunkt noch nichts weiß. Wir haben schon gehört, seine Idee ist zunächst, Jesus und seinen Gefangennehmern folgen. Und er folgt ihnen so lange, bis er sich sozusagen in der Höhle des Löwen selbst befindet. Nämlich im Hof des Hohepriesters, wo es wirklich keinerlei, nicht einen einzigen Befürworter mehr von Jesus gibt. Den Bibeltext dazu haben wir eben vor der Predigt gehört. Lasst uns nun die möglichen Gedanken des Mannes anhören, nachdem er die Szene wieder verlassen hat. Ich weiß gerade gar nichts mehr. Ich weiß nicht, warum ich mich da mitten auf den Hof des Hohepriesters gesetzt habe. Dass mich da irgendjemand nach Jesus fragt, das hätte ich ja zumindest erahnen können. Ist ja nicht so, dass wir noch nie zusammen irgendwo öffentlich aufgetreten wären. Und dann wurde ich zweimal gefragt, ob ich Jesus kenne und ich habe jedes Mal Nein gesagt. Und dann kam eine Stunde nichts. Ich habe dann eine Zeit einfach nur ins Feuer gestarrt und mich gefragt, ist das alles jetzt hier wirklich das Ende? Und dann wurde ich ein drittes Mal gefragt und ich habe wieder Nein gesagt. Und dann hat der Hahn gekräht und Jesus hat mich angeschaut. Und dann ist das so richtig angekommen, dass ich wirklich, wie Jesus noch einige Stunden zuvor das angekündigt hat, ihn und meine Freunde und alles, was wir die letzten 3 Jahre erlebt haben, verleugnet habe. Ich habe so oft versucht, alles zu geben. Ich bin im größten Sturm auf Jesus auf dem Wasser zugelaufen und trotzdem war ich jetzt gerade so feige. Ich habe nur Angst gesehen und das, was passieren kann. Und ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. So in der allerletzten Ecke von mir, irgendwo ganz weit hinten, da gibt es noch irgendwie so einen Funken Hoffnung, dass irgendein großes Wunder geschehen kann. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, wird dieses Stück immer kleiner und immer dunkler. Gott, wo bist du in all dem? Plötzlich war alles Realität. Jesus sitzt in Haft. Er hat sich von keinem Engelschor auf dem Weg abholen lassen. Was auch Realität ist, Petrus hat verleugnet. Und das merkt Petrus nicht nur durch das angekündigte Hahnkrähen, sondern auch dadurch, dass Jesus sich noch einmal bei seinem dritten Nein zu ihm umdreht. Ich kann mir vorstellen, dass sich Petrus in diesem Augenblick unglaublich schlecht gefühlt haben muss. So lesen wir es auch in Lukas 22, Vers 62. Und Petrus ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Vielleicht ist er zu irgendjemandem hingegangen. Vielleicht ist er aber auch erstmal mit seinem Schmerz allein geblieben. Mit diesem Schmerz, dass die letzten 3 Jahre auf einmal komplett in Frage stehen. Aber auch mit dem Schmerz, hinter seinen eigenen Erwartungen zurückgeblieben zu sein. Und so richtig enttäuscht von sich selbst zu sein, das kann zu eins der schwersten Gefühle werden, die sich in uns breit machen können. Das haben wir am Anfang des Gottesdienstes auch schon durch diesen Monolog gehört. Allein vor sich selbst zuzugeben, ja, ich habe hier Mist gebaut. Ich habe gelogen, ich habe nicht für das eingestanden, was ich eigentlich für richtig und wichtig halte. Oder ich habe jemanden verletzt, habe vielleicht auch mich selbst dabei richtig verletzt. Sich das einzugestehen, das kostet richtig viel Kraft. Und es kostet auch Mut, Denn damit einhergeht ja auch die Erkenntnis, die Verantwortung für diese eine Sache, die kann ich jetzt nicht an jemand anderen abgeben. Das liegt bei mir. Und so kann manchmal Vergebung für sich selbst, für das eigene Herz, schwerer fallen, als anderen zu vergeben. Jetzt könnte man vielleicht einwerfen, ja, aber es gibt doch auch Momente, wo andere ihre Verantwortung bei uns ablegen und wir uns so ganz unrecht schuldig fühlen. Und das stimmt auch. Diese Momente gibt es auf jeden Fall. Aber ich glaube, den allermeisten von uns würden trotzdem auch Momente einfallen, wo wir im eigenen Leben festgestellt haben, ja, hier habe ich Mist gebaut. Aber wie geht es denn jetzt von hier aus weiter? Hat unser Text vielleicht die Lösung für solche Situationen und Gefühle? Leider nein. Denn unser Text will in erster Linie einen Teil der Passionsgeschichte von Jesus erzählen. Er berichtet also von einer bestimmten Situation, wo es ja zumindest auch im ersten Moment gar nicht so stark um den Umgang mit eigener Enttäuschung geht. Ich möchte daher zum Abschluss in dieser Predigt den Blick nur noch auf drei kleine Andeutungen werfen, die mich irgendwie rund um dieses Thema im Blick auf den Text bewegt haben. Und vielleicht ist ja auch etwas für dich dabei. Das erste ist uns schon einmal in dieser Predigt begegnet, und zwar die Frage nach Unperfektheit. Obwohl Petrus, wie die anderen Jünger, gerade eben schon einmal nicht so gehandelt hat, wie er sich's eigentlich vorgenommen hatte, setzt er sich mit seinem Hineinsetzen in den Hof des Hohepriesters der Gefahr aus, wieder einen Fehler zu machen. Das war vielleicht keine ganz reflektierte Entscheidung, die alle möglichen Ausgänge im Blick hatte. Aber Petrus ist damit auch der einzige Jünger, der das macht und der auch ein Stück weit diesen Mut hat, weiterzugehen. Petrus wagt sich hier also vor, wagt weiter Leben und wagt damit auch weiter, Fehler zu machen. Und ich merke, das beeindruckt mich. Weil ich glaube, das ist ganz wichtig in unserem Leben, dass wir immer wieder trotzdem weitergehen. Auch wenn das total frustrierend, total anstrengend sein kann. Aber so dieses Sagen, ich versuche weiter Leben zu wagen, auch wenn das heißt, dass ich auf dem Weg scheitern kann. Und das Zweite, was mich am Text beeindruckt, ist, Petrus weint. Er lässt das raus. Er lässt die Verzweiflung, die Scham, die Traurigkeit über all das, was passiert, lässt er raus. Und dieses Rauslassen, das muss, glaube ich, nicht nur durch Tränen passieren. Das kann auch durch Reden mit anderen Menschen oder Schreiben von Texten oder das Sprechen von Gebeten passieren. Und dieses Rauslassen kann uns ganz elementar dabei helfen, nicht nur im eigenen Kopf zu bleiben, sich immer nur um die eigenen Gedanken zu kreisen. Und vielleicht kann man von da aus dann auch überlegen, wie die nächsten konkreten Schritte sein könnten. Wo es vielleicht nochmal ein klärendes Gespräch, eine Entschuldigung oder auch den Blick auf Zuspruch von Gott, von anderen oder sich selbst braucht. Und das Dritte, das mich am Text bewegt, ist, Entschuldigung, Jesus schaut Petrus noch einmal an. Weil wir wissen, dass die Geschichte Jesu mit seinen Jüngern und auch mit Petrus nach der Auferstehung weitergeht, will ich daran glauben, dass dieser Blick, den Jesus Petrus zugeworfen hat, kein Blick der Vernichtung ist, kein Blick von Wut, sondern ein Blick von Zuwendung und Hoffnung. Hoffnung, dass da vielleicht noch was kommt. Hoffnung, dass das letzte Wort noch nicht mit diesem Tag gesprochen ist. Hoffnung, dass Vergebung und weitere gemeinsame Wege möglich sind. Liebe Gemeinde, wir haben uns heute ein paar Szenen angeschaut, die von Angst, von Enttäuschung und von Verzweiflung erzählen. Und ich finde das richtig wertvoll, in diese Texte reinzugehen und uns zu versuchen, dem auch irgendwie, was da passiert und was da erzählt wird, mit unseren heutigen, ja durchaus begrenzten Möglichkeiten ein bisschen nachzuspüren. Denn vielleicht kann uns ja dieses Nachspüren, dieses Reintippen in diese Zeit helfen, dieser unglaublichen Freude und Hoffnung, die uns in wenigen Wochen an Ostern erwarten will, der auch ein kleines bisschen näher zu kommen. Amen.